Hi und willkommen zu Off the Record, dem Podcast zu künstlicher Intelligenz in der Medien- und Kreativbranche. Mein Name ist Paul Elvers und ich bin Head of AI der Funke Mediengruppe. Bei Off the Record spreche ich mit Menschen, die beim Thema KI ganz nah dran sind. Auch dafür habe ich heute wieder zwei spannende Gäste, Friederike Fritsche und Saskia Trupré von Otto. Viel Spaß mit dieser Folge. Liebe Saskia, liebe Friederike, willkommen bei Off the Record. Schön, dass ihr da seid.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns drauf, heute hier zu sein.
Wir haben heute eine Premiere bei Off the Record. Wir haben heute zwei Gäste, geballte Otto Power. Saskia, du bist bei Otto zuständig im Bereich Programmmanagement Gen AI. Was machst du da eigentlich genau?
Im Endeffekt zu versuchen, Innovation bei Otto voranzutreiben. Also auf der einen Seite natürlich die Mitarbeitenden mitzunehmen, für KI zu inspirieren und zu motivieren und im Endeffekt zu unterstützen, KI-Cases bei uns zu identifizieren und das am Ende dann effizienzsteigernd für uns bei Otto einzusetzen. So, klingt, das kurz gefasst.
Klingt sehr spannend und werden wir gleich noch viel mehr drüber sprechen. Aber zu dir, Friederike, du bist Chief Tech Transformation Officer bei Otto. Was kann man sich unter deiner Rolle vorstellen? Was machst du?
Ja, ganz kurz und knapp könnte man sagen, ich möchte die Mitarbeitenden KI-fit machen. So, während wir andere im Hause haben, die die Organisation für KI-fit machen, ist es mein Herzensprojekt, wirklich die Mitarbeitenden mitzunehmen auf die Reise, damit keine KI-Kluft entsteht. Das heißt, einige Abteilungen wie die IT gehen dann voran und setzen Technologien ein und andere Abteilungen, wo aber das Fachexpertenwissen ist, hängen wir dann ab. Und deswegen ist es ganz wichtig, wirklich alle mit auf die Reise zu nehmen. Und das darf ich machen bei Otto.
Klingt super spannend und ich glaube auch ein absolut relevantes Thema, wie man eben die Menschen mitnehmen kann beim Thema KI. Da möchte ich auch gleich noch viel mehr mit euch beiden drüber sprechen. Aber ich möchte natürlich euch als Menschen auch noch ein bisschen besser kennenlernen und ein bisschen kurz durch euren Werdegang gehen mit euch.
Ja.
Vielleicht starten wir mit dir, Saskia. Du bist gebürtige Hamburgerin und hast auch an der Uni Hamburg studiert, richtig?
Genau, ich habe an der Uni Hamburg Wirtschaftsmathematik studiert, bin dann für ein Jahr nach England gegangen und habe an der University of Bath auch Mathe studiert und bin dann zurückgekommen, habe meinen Abschluss hier gemacht.
Spannend.
Genau.
Und warst dann in verschiedenen Rollen tätig, aber ich glaube, im Kern hat sich viel um das Thema Business Intelligence bei dir gedreht.
Genau. Das war schon so ein bisschen mein Fokusthema auch in der Uni. Ich habe dann später, als ich im Wirtschaftsbereich dann auswählen konnte, in welche Richtung ich gehen möchte, sehr viel auch im Wirtschaftsinformatikbereich gemacht, weil ich wusste, ich möchte auf jeden Fall in den Bereich Business Intelligence und IT gehen. Das war für mich irgendwie immer schon so ein faszinierendes Feld, weil die IT einfach auch so ein sich immer wieder wandelnder Bereich ist und ich das brauche. Also ich brauche immer wieder was Neues. Und das ist auch so ein bisschen der Grund gewesen, warum ich dann in die Unternehmensberatung eingestiegen bin. Genau deshalb, weil das ein breites Feld bietet. Also ich bin in ganz viele unterschiedliche Unternehmen reingegangen und habe dort Unternehmen dabei unterstützt, Data Warehäuser aufzubauen, Datenqualitäts- und Datenmanagementstrategien aufzubauen, also sozusagen alles, was so rund um dieses ganze Konzept, ich möchte aus den Daten Informationen gewinnen, so dazugehört. Und das in tatsächlich ganz unterschiedlichen Bereichen, also von Banken und Versicherungen über den Retail-Bereich und so weiter. Und das hat mir immer wieder eine neue Herausforderung auch gegeben, immer wieder ein neues Thema und es kommt ja immer wieder was dann Neues auf dem Markt, mit dem man sich dann beschäftigen kann und muss. Und das war für mich irgendwie immer sehr wertvoll.
Guck mal, da lerne ich auch noch richtig was hier über dich. Ja. Super spannend. Ja, cool.
Also kann man sich das so vorstellen, dass du wirklich viel so hands-on mit Daten gearbeitet hast, auch selber Code geschrieben hast, um Daten zu werden?
Ja, gestartet bin ich tatsächlich auch als Entwicklerin, einfach weil ich das wichtig finde. Ich habe am Anfang Reports gebaut, ich habe tatsächlich ETL-Strecken gebaut und programmiert und habe mich dann aber irgendwann ein bisschen mehr da rausgezogen und habe gesehen, meine Kompetenz insbesondere darin, auf der einen Seite die IT-Seite zu verstehen, aber das, glaube ich, ganz gut kommunizieren zu können und so ein bisschen diese Schnittstellenfunktion zwischen Fachbereich und IT einnehmen zu können. Und darauf habe ich mich dann mehr fokussiert und bin dann ins Projektmanagement oder Programmmanagement eingestiegen und bin da dann doch deutlich aktiver gewesen.
Musstest du auch viele Dashboards bauen?
Unter anderem, ja, am Anfang. Aber vor allen Dingen, also das muss man sagen, es ist ja das Implementieren und das wirklich Programmieren ist ja nur ein Bruchteil von der eigentlichen Aufgabe. Also ganz, ganz viel ist die Kommunikation, überhaupt erstmal zu identifizieren, was ist es eigentlich, was ein Kunde braucht. Mhm. Und das nimmt tatsächlich den Großteil der Zeit ein und dann die Systeme und Daten zu analysieren und die richtigen Informationen zu finden, überhaupt, die man dann im Dashboard darstellen kann.
Mhm, absolut. Du bist dann 2018, glaube ich, bei Otto eingestiegen als Senior BI Produktmanagerin und von dort dann 2021 in deine jetzige Rolle gewechselt?
Genau.
Ja.
Ja, ich bin zu Otto gegangen, einfach weil ich das extrem spannend fand. Also das eine ist, ich bin geborene Hamburgerin, das heißt, man wächst mit Otto auf. Und das ist so ein Unternehmen, bei dem ich immer gesagt habe, ich könnte mir sehr gut vorstellen, da irgendwann zu arbeiten, einfach weil ich den Ruf von Otto auch extrem positiv immer wahrgenommen habe. Und vor allen Dingen deshalb, weil der BI-Bereich sehr groß ist. Und das ist etwas, was doch sehr ungewöhnlich ist. Und das kenne ich aus meiner Zeit, aus der Beratung. Also viele Unternehmen machen sehr, sehr viel über externe Unterstützung. Und Otto hat sehr starken Wert darauf gelegt, eben selber auch Sachen umzusetzen. Und das war für mich auf jeden Fall einer der Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, zu Otto zu gehen. Und bin dann in die Rolle als Produktmanagerin für ein Data Science-Team gekommen. Und da habe ich schon sehr, sehr viel mit dem Thema KI natürlich zu tun gehabt, weil da werden wir sicherlich auch nochmal drüber sprechen, wir als Otto natürlich schon seit sehr vielen Jahren im Bereich der KI sehr aktiv sind.
Ja.
Genau, und bin dann eben in die Lead Product Manager Rolle gegangen und habe jetzt im vergangenen Jahr das Programmmanagement für GenAI übernommen, als wir uns dann doch sehr stark darauf fokussiert haben, jetzt auch das Thema GenAI natürlich anzugehen.
Okay, spannend. Kann ich übrigens nur bestätigen, auch als Hamburger, dass ja so zumindest so vor 10 Jahren, als ich selbst in den Bereich Data Science gegangen bin, Otto einen legendären Ruf hatte, gerade euer BI-Team.
Ja.
Und ihr wirklich, glaube ich, da sehr weit vorne wart an der Speerspitze. Jetzt kann ich das nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, das ist natürlich immer noch so.
Ja.
Ja, super spannend. Und jetzt, wie kann man sich jetzt deine Rolle vorstellen? Also du bist jetzt auch verantwortlich für ein Team, was sich im Kern um das Thema GenAI kümmert?
Ich bin nicht verantwortlich für ein Team, sondern ich bin Teil einer Initiative, würde ich sagen, über die wir sonst auch gerne später nochmal sprechen können.
Ja.
Pushing AI, das ist im Endeffekt eine Initiative, die sich darum kümmert, KI ins Unternehmen zu bringen, über ganz viele unterschiedliche Formate. Genau, und meine Rolle ist im Endeffekt die, dass ich zum einen versuche, den bestmöglichen Überblick darüber zu haben, was eigentlich gerade so im Bereich GenAI an Aktivitäten läuft. Weil wir müssen sagen, wir sind ja in unterschiedlichen Vorstandsbereichen aufgeteilt und wir haben den IT-Bereich, der natürlich sehr, sehr stark schon durch KI geprägt ist, durch unsere Data Scientisten und Data Engineer. Aber wir haben eben auch in anderen Vorstandsbereichen ITler, die in dem Bereich unterwegs sind. Und da sind natürlich ganz viele Aktivitäten, die gerade laufen. Und was wir halt natürlich versuchen wollen, ist, einen guten Überblick darüber zu haben, wer arbeitet eigentlich an was und wie können wir auch Synergieeffekte heben zwischen den einzelnen Aktivitäten, die da laufen. Genau, und das ist so ein bisschen meine Rolle und natürlich auch die Kommunikation mit unseren strategischen Technologiepartnern, die Großen und da dann eben auch im kontinuierlichen Austausch zu sein, was gibt es Neues, wo können wir vielleicht über Schulungen auch unsere Mitarbeitenden noch stärker fördern. Und der ein Hauptaspekt ist natürlich auch das ganze Thema, was ich mit Friederike zusammen mache, nämlich die ganzen Themen rund um, wie können wir die Mitarbeitenden enablen.
Mhm, super. Friederike, kommen wir zu dir. Du bist keine gebürtige Hamburgerin.
Nein.
Das ist, glaube ich, trotzdem völlig okay. Man kann ja trotzdem für Otto arbeiten, auch wenn man nicht gebürtig aus Hamburg kommt. Ich bin übrigens auch in Hennstedt-Ulzburg geboren.
Ja, okay.
Also eigentlich gar kein waschechter Hamburger.
Ja.
Du kommst, glaube ich, wenn wir richtig recherchiert haben, aus Celle.
Ja, richtig.
Ja.
Genau.
Und hast in Göttingen studiert.
Ja.
Ja. Was hast du studiert?
Ich habe Wirtschaftspädagogik studiert.
Okay.
Also bin jetzt in der IT als Quereinsteigerin eigentlich gelandet. Mhm. Wobei ich finde, der rote Faden zieht sich eigentlich durch. Ich habe in meinem Studium eigentlich das komplette BWL-Studium absolviert, weil für mich schon klar war, ich will auf gar keinen Fall an die Schule gehen und will da Lehrerin an der Wirtschaftsschule werden. Mhm. Und habe in meinem letzten Semester an einem Business Businessplan-Projektseminar teilgenommen. Mhm. Und der Professor hat eine vierstündige Frontalvorlesung gehalten, aber ich habe dem an den Lippen gehangen und habe wirklich die 4 Stunden gedacht, wow, Studium kann ja richtig spannend und richtig interessant sein. Und bin dann im Fachbereich Entrepreneurship, Entrepreneurial Finance hängen geblieben, wo ich dann auch promoviert habe an der Uni Göttingen und später noch ein Projekt an der Uni Köln gemacht habe, genau.
Klingt super spannend und ich sehe den roten Faden tatsächlich jetzt auch schon, natürlich, weil eben, wie du schon sagtest, wenn es um die Vermittlung von Technologie geht, dann müssen wir uns eben auch damit beschäftigen, wie wir lernen, wie wir verstehen.
Genau, genau. Es ging, also der Schwerpunkt war ja, wie kann ich Erwachsene mitnehmen auf eine Lernreise und wie kann ich das mit begleiten? Und von daher habe ich irgendwann, als ich das letztens auch mal erzählt habe, gedacht, ich bin eigentlich wieder genau da angekommen, wo ich mal gestartet bin. Fand ich ganz spannend.
Du hast dann nach deiner Promotion auch noch verschiedene Rollen im Bereich Venturing, glaube ich, gemacht, auch bei den Forschungsgesellschaften. Worum ging es da?
Ja, wir haben festgestellt, dass du in Deutschland unheimlich viele Patentanmeldungen hast aus den Wissenschaftseinrichtungen heraus. Mhm. Und wir gedacht haben, da kann man doch noch viel mehr draus machen. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, wir beraten die Forschenden hinsichtlich Ausgründung und sind dann wirklich vorgegangen, richtig mit einem Projekt und haben 400 Wissenschaftlerinnen von Helmholtz, Max Planck, dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum interviewt und haben geschaut, woran forscht ihr eigentlich gerade und was kann man mit einem Business Model Canvas zum Beispiel, kann man entwickeln, was kann denn daraus eigentlich für ein Geschäftsmodell, für ein Marktmodell eigentlich werden, und haben dann nachher eine große Anzahl auch an Professoren, Professorinnen begleitet, haben die mit Venture Capital zusammengebracht, haben denen auch gesagt, so kannst du einen Businessplan schreiben, vernetzwerkt, also all diese Themen, und das habe ich vor meiner Position bei Otto getan, dass ich da beratend auch wirklich in Deutschland unterwegs war.
Du bist dann tatsächlich jetzt schon im 10. Jahr bei
Otto. Unglaublich, ja.
Glückwunsch zum 10-Jährigen.
Ja, vielen lieben Dank.
Ja. Und hast auch einige Stationen miterlebt, oder?
Ja, genau. Ich bin eigentlich so alle 2 bis 3 Jahre habe ich meine Position verändert. Mhm. Ich habe angefangen im Business Development und da ging es auch erstmal ganz stark um Geschäftsmodellentwicklung. Wo könnte Otto in Zukunft sein? Und ich bin dann nach meiner 2. Elternzeit wiedergekommen zu Otto und habe dann da auch wieder angefangen. Und dann kam aber relativ schnell ein Kollege auf mich zu und sagte, Mensch, wir haben hier ein Inhouse-Startup. Hast du nicht Bock? Und da war ich natürlich gleich Feuer und Flamme. Ich glaube, der brauchte gar nicht, also 3 Sekunden später hatte ich schon entschieden, ich möchte das machen, weil das so spannend für mich war. Ich kam aus diesem Entrepreneurship-Bereich, war jetzt im Konzern auch ganz bewusst gewählt, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt Uni erlebt, ich habe jetzt Beratung erlebt, ich möchte jetzt ein Unternehmen erleben, was in der Transformation ist. Und da, ähnlich wie du, bin ich einfach an Otto. Ich dachte, ich wohne in Hamburg, ich komme an Otto nicht vorbei, und es hat glücklicherweise geklappt. Und bei dem Startup sagte der Kollege nur, ja, ist aber in der IT angesiedelt. Und dann meinte ich noch so, ich erzähle das immer so gerne und ich denke so, ja, aber wieso denn aber? Ist doch wunderbar, probieren wir mal aus. Ja. Und habe mich wiedergefunden in einer anderen Abteilung, in einer anderen Welt für mich gefühlt, weil ich so dachte, ach, es ist so entspannt, das ist so einfach für mich, mich da durchzuwurschteln und auch mit meinem BWLer-Know-how und mit meinem Fokus auf Business Value, wie doch gewertschätzt das auch wurde. Und wenn ich technisch was nicht verstanden habe, dann wurde sofort das Whiteboard vollgekritzelt und hast da, nee, noch nicht ganz, ja, dann mache ich es nochmal. Und dieser Drang, auch Wissen zu teilen, fand ich total spannend in der IT. Also das hat mich so total, das war so ein Mindblow für mich. Ich dachte, wunderbar, hier will ich bleiben. Und ich habe dann das Inner Startup zwar 3 Jahre ungefähr begleitet und dann kam unser CEO auf mich zu und sagte, Mensch, Friederike, hast du nicht Lust, auch nach draußen zu tragen, was wir eigentlich an neuen Technologien haben, dass auch so das Mindset der Leute sich so ein bisschen dahingehend verändert, dass man Otto als Technologieunternehmen wahrnimmt, weil wir sind ja zur Plattform geworden, wir haben uns transformiert und da steckt natürlich unheimlich viel Technologie auch dahinter und bin dann zum Tech Ambassador geworden und habe 3 Jahre lang nach außen getragen, welche Technologien wir haben und dann natürlich auch ganz viel Kontakt dann zu KI gehabt und genau, und bin da viel draus unterwegs gewesen, habe erzählt, was Otto macht, aber natürlich auch Themen reingeholt zu Otto.
Ja. Du bist jetzt heute eben in der Rolle des Chief Tech Transformation Officer. Mhm. Wie groß ist deine Aufgabe eigentlich?
Wie groß die
also
Aufgabe
ist. Also vor welcher Aufgabe stehst du da eigentlich? Also Otto ist ja wirklich ein sehr, sehr großes Unternehmen. Ja. Eines der größten E-Commerce-Unternehmen Deutschlands. Ich weiß nicht, auf welchem Platz steht ihr gerade?
Kommt drauf an, welcher Bereich, ne? welche Category, also welches Sortiment das ist, ne? Kann ich dir nicht ganz genau sagen. Ja. Aber wir sind schon, also jede zweite Waschmaschine ist von Otto in Deutschland, ne?
Ja. Und wie groß ist die Herausforderung für Otto eigentlich, jetzt diesen KI-Change zu meistern?
Ja, also Saskia hatte das eingangs schon mal gesagt. Wir sind natürlich ein Unternehmen, was schon sehr lange KI einsetzt. Also seit über 10 Jahren haben über 120 Experten, Expertinnen im Haus, die sich nur mit KI beschäftigen dürfen und haben auch über 75 KI-Cases live. Ne? Und unser CEO, der vor elf Jahren zu uns gekommen ist, der hat das Thema schon mitgebracht, der hatte damals schon dazu geforscht. Also es ist schon in der Kultur sehr stark verankert, dass auch klar ist, ohne KI würde es Otto so, wie wir jetzt dastehen, gar nicht geben. Also es ist, also werde ich auch oft gefragt, wie ist es denn mit dem kulturellen Change und so, wie begleitest du das denn? Und natürlich begleiten wir das und wir hören da auch ganz genau rein, aber es ist auch oft nicht so schwer oder die Aufgabe wird mir nicht so schwer gemacht, weil wir grundsätzlich schon ein gutes Mindset haben bei Otto und auch dieses lebenslange Lernen ist sehr stark verbreitet bei uns.
Für viele war ja so der Moment, wo ChatGPT rausgekommen ist, der Moment, wo sich eigentlich vieles oder vielleicht auch alles verändert hat, wo auch eine Art Realisierung stattgefunden hat, was diese neue Form der künstlichen Intelligenz, die generative KI, imstande ist zu leisten. Wie würdet ihr das einordnen? Ihr habt jetzt gesagt, ihr Otto ist schon seit Jahren mit KI vertraut, hat KI an vielen Stellen der Plattform verbaut, wahrscheinlich Recommendation Systems, Ranking und so weiter. Würdet ihr trotzdem sagen, da ist jetzt eine neue Dimension reingekommen?
Ja. Ja? Würde ich schon sagen, weil, so wie wir ja gesagt haben, also wir beschäftigen uns irre lange schon damit und KI ist ein Hauptbestandteil unserer Arbeit immer schon gewesen. Ich glaube, was sich verändert hat, dadurch, dass ChatGPT sozusagen der Startschuss für das ganze Thema generative KI war, ist, dass dieser Zugang einfach deutlich einfacher geworden ist und KI früher sehr stark der IT-Abteilung so vorbehalten war. Also du brauchtest einen Experten, der das umsetzt für dich. Das heißt, und das haben wir immer sehr, sehr stark auch gelebt und gepredigt, wir brauchen diese Zusammenarbeit zwischen Fachbereich und IT, weil das ganz, ganz wichtig ist. Und deswegen auch diese Schnittstellenfunktion, die ich immer gerne eingenommen habe. Man muss irgendwie versuchen, sich gegenseitig zu verstehen und zu unterstützen. Was ist der Bedarf und wie können wir das umsetzen? Jetzt ist es aber so, dass es deutlich einfacher geworden ist, gerade mit den Low-Code, No-Code-Anwendungen, selbstständig vielleicht auch einfach mal was auszuprobieren, Tools kennenzulernen, auch als jemand, der vielleicht nicht so IT-affin ist oder vielleicht nicht ganz so viel Know-how besitzt oder nicht mal Programmierkenntnisse braucht, sondern ich muss für mich irgendwie nur rausfinden, was ist mein Thema, was muss ich eingeben, wie kann ich im besten Fall meinen Prompt irgendwie optimieren und gegebenenfalls, wenn ich das möchte, kann mir ChatGPT auch den Code noch ausspucken, wenn ich das möchte. Das heißt, dass der Zugang anders geworden ist, dass das aber eben trotzdem eine Herausforderung auch darstellt, weil das auch bedeutet, man muss die Menschen jetzt mitnehmen. Also es ist kein Selbstläufer, nicht jeder kann einfach so, sondern du musst ihn trotzdem auch ranführen an das Thema. Du musst Ängste abbauen, den Zugang erstmal vielleicht einmal erklären. Es gibt Leute, die super motiviert sind, die ganz, ganz neugierig sind und sofort anfangen, was einzutippen und selber was zu machen. Und dann gibt es die Leute, die eher vorsichtig sind, die vielleicht sagen, ich brauche jemanden, der mir erstmal ein Beispiel nennt, der mir vielleicht erstmal zeigt, wie ich da rangehe. Und das ist was, wo wir jetzt halt auch versuchen, relativ aktiv zu werden, genau eben diese Personen auch mitzunehmen auf der Reise.
Ja. Die Zugänglichkeit zu dieser Technologie ist viel größer, wie du es eben beschrieben hast. Menschen auch ohne technologische und technische Kenntnisse können mit generative KI ihre Arbeitsroutinen anders durchführen, können sich dieser Technologie zunutze machen. Was glaubt ihr denn, was sind so die wichtigsten Maßnahmen, die man als Unternehmen jetzt treffen muss, damit man ja die Effizienzgewinne realisieren kann, die Menschen aber gleichzeitig mitnehmen kann? Was muss man eigentlich konkret tun? Oder was habt ihr auch getan in den letzten Wochen und Monaten, um ja vielleicht alle Mitarbeitenden bei Otto auch dafür zu begeistern, KI zu nutzen?
Absolut. Du hast gerade einen guten Punkt gesagt, der Zugang zu der Technologie ist auf einmal gegeben. Ne? Mhm. Ganz, ganz offen. Also wenn ich vorher KI einsetzen wollte, dann brauchte ich schon technisches Wissen irgendwie darüber. Oder jemand musste mir das zur Verfügung stellen und ich habe es dann genutzt, aber ohne eigentlich zu wissen, was dahinter steht. Und bei GenAI, okay, da weiß man vielleicht auch nicht immer, was dahinter steht. Mhm. Aber ich habe den Zugang dazu und ich kann es halt frei nutzen. Also meine Tochter ist 11, die benutzt das für sich. Und deswegen sagen wir immer, letztendlich hast du eine neue Generation im Unternehmen, aber sie ist nicht neu, sondern sie waren eigentlich schon die ganze Zeit da, nämlich die Generation AI, und das sind alle. So, also viele Unternehmen bereiten sich ja immer darauf vor, oh, es kommt eine neue Generation in den Arbeitsmarkt, und jetzt stehen wir vor der Herausforderung, dass auf einmal es alle nutzen können und dass du halt nicht mehr diese Diversitätsstufe Alter da drin hast, sondern eher, bin ich tech-affin oder bin ich tech-fern? Also eine neue Dimension, mit der wir da jetzt umgehen. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir sehr transparent auch kommunizieren, dass wir sehr frühzeitig auch damit umgehen und schnell auch die Tools benutzen, also OGGPT zum Beispiel. Ich meine sogar, dass wir eins der ersten Unternehmen waren,
OGGPT?
OGGPT ist unser Otto Group GPT, womit wir sicherstellen, dass die Daten eben nicht genutzt werden, um die LLMs, also um die KI anzulernen, und die bei uns im Haus bleiben. Aber wir haben das recht schnell ausgerollt für alle zur Nutzung, weil wir dann probiert euch aus, testet das aus. Wir wissen, es kostet auch ein bisschen was, je mehr ihr das benutzt. Aber das wollen wir auch, dass ihr das benutzt, ne? Und testet euch auch da aus. Und da auch ganz schnell Prompting-Sessions angeboten, in-house von unserem Knowledge Center, um auch zu sagen, so, du kannst es nutzen, aber je höher die Qualität natürlich ist im Prompt, also in der Eingabe für die KI, desto bessere Ergebnisse kommen auch raus, also da ganz schnell reinzugehen. Das heißt, also einmal transparent auch zu machen, für mich sind das so drei Stufen. Das erste ist, erstmal zeigen, wo wollen wir hin, warum wollen wir das eigentlich nutzen, wofür brauchen wir das? Und das zweite ist wirklich, allen die Schulung zu ermöglichen und da reinzugehen. Und nur weil die Leute jetzt in der Schulung waren, heißt ja noch lange nicht, dass sie das wirklich dann anwenden. Das heißt, so die Königsklasse ist dann wirklich die Adoption, also wirklich das, wie kann ich jetzt nochmal jede Woche einen Prompt of the Week reingeben? Wie kann ich die nochmal dazu anheizen, da was zu machen? Saskia und ich haben zum Beispiel zur Geburtstagschallenge dazu aufgerufen, reicht doch mal, also Otto ist ja 75 geworden im letzten Jahr, reicht doch mal eure Geburtstagsgrüße für Otto ein. Und wir haben ganz viel damit gerechnet, dass Bilder kamen und dass Videos kamen, wir haben damit gerechnet, dass Bilder kamen und Gedichte kamen, aber es kam zu dem Zeitpunkt noch eine neue AI raus und zur Videoproduktion. Und es kamen so viele Videos und wir konnten uns leider gar nicht mehr entscheiden, welches gewinnen sollte. Und da haben wir gemerkt, unheimlich viel Resonanz und auch im Nachhinein zu hören, als die Teams das produziert haben, wie viel Spaß die hatten. Also ein Team erzählte, sie haben ein englisches Video produziert und sie mussten dann aber die Wörter anders schreiben, weil damit es so ausgesprochen wird, wie sich's richtig anhört. Und das war einfach richtig schön zu sehen und da viele Ansatzpunkte zu schaffen, dass die Mitarbeitenden da auch sich trauen, das auszuprobieren. Das ist so der Punkt.
Darf ich eine Sache ergänzen, weil mir das wichtig ist? Ich glaube, weil du auch diese Frage nach dem, am Ende des Tages wollen wir ja Nutzen davon haben. Wir machen das ja nicht nur aus Spaß an der Freude. Also natürlich ist es toll, sich auszuprobieren. Und sowas wie diese Birthday Challenge war natürlich auch total schön und spannend. Aber am Ende des Tages ist das ja alles darauf ausgerichtet, dass wir einen Mehrwert ja auch für Otto und für unsere Kundinnen vor allen Dingen ja auch schaffen wollen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man diesen Spagat gut hinkriegt zwischen dem einen, wir wollen was ausprobieren, wir schaffen MVPs, wir machen initiale POCs, wir können einfach mal so ein bisschen testen, was die Tools können. Und da haben wir am Anfang auch sehr stark drauf gesetzt, dass wir gesagt haben, wir suchen uns Use Cases, die sehr simpel sind und die schnell umsetzbar sind, wo man einmal gucken kann, was bringt das eigentlich? Irgendwann muss man an den Punkt kommen, dass man sagt, wir zoomen so ein bisschen weiter raus und wir schauen uns jetzt mal eher das große Ganze an und gucken, wo sind denn die großen Kosten- und Aufwandstreiber bei uns? Wo müssen wir vielleicht ansetzen, um tatsächlich auch große Effizienzgewinne zu realisieren? Das erste, diese kleinen Cases sind so ein bisschen dieses Anteasern. Wir wollen gucken, was geht, wir wollen motivieren, wir wollen simple Sachen erstmal verproben, die auch schon toll sind. Also ein kleines Beispiel, wir haben unsere Newsletter-Headlines personalisiert. Also so wie du gesagt hast, Recommendations sind bei uns schon gang und gäbe. Also unsere E-Mails waren immer schon stark personalisiert. Wir hatten aber immer für jeden Einzelnen, der diese E-Mail bekam, in dem personalisierte Inhalte drin waren, hat die gleiche Headline bekommen. So, dann haben wir gesagt, okay, aber wenn wir schon personalisierte Inhalte machen, können wir dann nicht basierend auf diesen Inhalten auch die Headline anpassen. Relativ simpler Case, der umgesetzt wurde und der tatsächlich einen erheblichen Einfluss auf die Klickrate und natürlich dann auch auf die Conversion Rate hatte. So, das sind Cases, die super spannend sind. Mhm. Und dann haben wir aber gesagt, okay, und jetzt müssen wir eben diese größeren Sachen uns angucken und müssen schauen, wo steigen wir ein. Und was mir auch noch wichtig ist, ist, wir müssen das Ganze bewerten. Deswegen haben wir auch eine Nutzwertanalyse bei uns ins Leben gerufen, weil wir sagen, wir wollen nicht einfach nur KI machen, weil wir KI machen wollen oder generative KI nutzen, weil das jetzt ein tolles neues Tool oder neue Technologie ist, sondern am Ende des Tages geht es immer darum, wirklich zu identifizieren, wo haben wir Themen, wo haben wir vielleicht Herausforderungen und was ist dann auch die richtige Lösung, weil KI ist nicht unbedingt immer das Richtige. Also das ist ein möglicher Weg und deswegen sind wir viel auch im Austausch mit unseren Fachbereichen, um erstmal zu verstehen, was ist das Problem, was es zu lösen gilt? Wo wollen wir eigentlich hin? Und dann können wir uns überlegen, was die richtige Lösung dafür ist.
Ja, absolut. Ich finde es sehr spannend, wie ihr jetzt eigentlich eine ganze Breite aufmacht an unterschiedlichen Aspekten, die zu berücksichtigen sind bei der KI-Adoption. Also einerseits irgendwie zu schauen auf die Relevanz der Use Cases, der Anwendungsbeispiele. Andererseits auch eben das Thema, wie schaffen es eigentlich die Mitarbeitenden mitzunehmen? Vielleicht, Friederike, lass uns noch einmal zu auch eurer Aktion zum 75. Geburtstag springen und genau auch dieses Spannungsfeld, das ja, was du beschrieben hast, zwischen einerseits machen wir hier was Spielerisches, was vielleicht, und das wäre jetzt auch dann die Frage, am Ende sich auch noch auszahlt, aber auf den ersten Blick halt eben vielleicht ja aus einer klassischen Managementperspektive als ineffizient auch bewertet werden könnte. Wie seht ihr das? Aber also ist das trotzdem am Ende die richtige Strategie zu sagen, wir fördern diesen spielerischen Umgang?
Ja, absolut. Also wie willst du denn die Leute sonst da ranführen oder wie willst du sie dafür begeistern? Die müssen ja auch erstmal verstehen, was es eigentlich alles kann. Und deswegen ist auch dieses Zusammenspiel zwischen Saskia und mir da an der Stelle so spannend, weil ich wirklich auf die individuelle Produktivität schaue. Also wie kannst du in deinem persönlichen Arbeitsalltag das einsetzen, wie kannst du da Effizienzen heben? Und um ganz ehrlich zu sein, ja, du kannst natürlich an der Stelle nicht sagen, da sind nachher so und so viel Kosten eingespart worden oder Umsatz mehr gemacht worden. Aber das Zusammenspiel, dass ich dann in dem Moment denke, ah, warte mal, der Case, der passt für mich persönlich gerade, den können wir doch auch im Bereich anwenden, wo dann Saskia ins Spiel kommt. Und auch andersrum, das heißt, es bedingt sich gegenseitig von den Use Cases zur individuellen Produktivität und andersrum. Und natürlich am Ende dann mehr KI für Otto, das ist klar, also für unsere KundInnen dann ein besseres Einkaufserlebnis. Ne? Deswegen haben wir auch gesagt, es ist ganz wichtig, dass wir ganz viele Multiplikatoren, Multiplikatorinnen im Haus haben, die das auch weitertragen. Weil Saskia und ich können ganz viel das erzählen und sagtest ja vorhin, Otto ist groß und ja, und haben dann gesagt, okay, wie können wir das irgendwie gut nutzen? Lass uns doch ein Multiplikatorenprogramm aufsetzen, unser GenAI-Ambassadorenprogramm, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen aus allen Fachbereichen Leute dabei haben und da sollen natürlich Leute drin sein, die intrinsisch motivierte Ja-Sager sind, aber bitte nicht die ganze Gruppe, weil du weißt, Diversität ist wichtig. Und da sollen auch die Menschen dabei sein, die Mitarbeitenden, die vielleicht ein bisschen kritischer sind und die auch die Fragen stellen. Und dann hast du eben eine gute Kombination aus allem, kriegst ein gutes Bild dafür. Und dann kannst du mit der Gruppe auch wirklich sehen, wo sind jetzt in welchen Fachabteilungen welche Herausforderungen. Weil das musst du ja irgendwie mitbekommen. Du musst ja da rankommen. Was sind denn wirklich die Effizienzheber und die Themen? Und das versuchen wir eben auch mit dem Ambassadorenprogramm.
Gibt es eigentlich einen Weg um KI herum oder glaubt ihr in der Zukunft werden alle Otto-Mitarbeiter KI nutzen?
Das wird zur Arbeitsmittelausstattung wie die Maus und der Bildschirm und der Laptop. Also das wird irgendwann übergehen. Du siehst es ja auch in allen Tools, ist es schon integriert.
Wie vermittelt man denn sowas? Also auch denjenigen Menschen, die vielleicht skeptisch sind?
Ja. Du hast gerade Luft geholt?
Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja genau das. Also genau über diesen Weg, sie daran zu führen und deswegen auch dieses Spielerische und dieses Leichte, die Leute daran zu führen. Erstmal zu zeigen, was eigentlich geht. Und wir haben im Ambassadorenprogramm vergangene Woche gerade einen Workshop gehabt und da hatten wir zwei Personen von der Uni Hamburg da, die einen Promptathon durchgeführt haben.
Ein Promptathon?
Ein Promptathon, genau.
Dank an Konstantin und Emi an der Stelle.
Ja, genau. Und zwar ist das ein Konzept, wo es darum geht, dass eine Gruppe eine Aufgabe bekommt und einfach versuchen soll, eine Lösung dafür zu entwickeln. Also ganz simples Beispiel, du möchtest einen Workshop planen und du kannst jetzt ChatGPT beispielsweise nutzen, also in unserem Fall natürlich OGGPT nutzen, um diese Workshop-Planung zu machen. Erstmal zu identifizieren, was brauche ich eigentlich? Wie setze ich eine Agenda auf? Was muss ich vielleicht drumherum noch machen? Und so weiter. Also ganz breit gedacht, vielleicht auch noch die Präsentation erstellen lassen. Das ist der Gruppe dann freigestellt, was sie machen können. Und die haben eine gewisse Zeit, in der sie eben arbeiten können. Und dann am Ende wird das Ergebnis präsentiert. Und diese Aufgaben sind nicht unbedingt komplex, sondern die sind darauf ausgerichtet, sich wirklich auszuprobieren. Und das Schöne ist, dadurch, dass sie das eben in der Gruppe machen, gibt es Personen dabei, die vielleicht schon sehr, sehr aktiv damit arbeiten und die das schon so in ihrem Arbeitsalltag integriert haben und OGGPT so als das Standard-Tool schon nutzen und die vielleicht noch so ein bisschen vorsichtiger sind. Und die zusammen in einer Gruppe zu haben und dann zu sehen, was da für Ergebnisse draus entstehen. Und Friederike hat das tatsächlich vor ein paar Tagen auf LinkedIn auch so schön dargestellt mit diesen so, oh, das schaffen wir gar nicht, zum, ah cool, das ist ja genial.
Das war mein Highlight vom Workshop, echt, das Team, das da vorne stand. Ja.
Genau, und ich glaube, das ist es, was dann eben auch vielleicht die Leute, die noch so ein bisschen skeptisch sind, mitnimmt, weil sie plötzlich sehen, da funktioniert was, das ist toll, das hilft mir. Weil das ist ja am Ende des Tages wieder, wir nutzen KI ja nicht einfach zum Selbstzweck, sondern weil wir am Ende des Tages ja etwas damit erreichen wollen. Und wenn ich sehe, das macht mir meine Routineaufgaben oder meinen Arbeitsalltag leichter, ja hey, warum sollte ich denn was dagegen haben? Mhm. Und dieses Gefühl irgendwie zu kreieren, ist so ein bisschen unser Ziel auch.
Und der oder die Ambassadorin, die dann kritisch vielleicht ist und dann aber von uns eben die Informationen mitbekommt und die Use Cases mitsieht, die Best Practices, aber vielleicht auch die Fuck-Up-Stories, also alles und sich damit auseinandersetzt, die wird das ja auch in ihren Bereich weitertragen und die wird vielleicht auch andere Menschen erreichen, die auch eher kritisch sind. Also wir haben also eigentlich ein Beispiel bei uns, ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ein Kollege, der sehr kritisch war und der mit im Programm ist und der jetzt selber KI-Sessions anbietet, wo man auch sagt, also da ist das Ziel dann irgendwie erreicht. Und aber man darf natürlich auch weiter kritisch sein und das mit einbringen. Und das gibt uns ja auch dann ein gutes Gefühl oder einen guten, nicht gutes Gefühl, sondern einen guten Einblick darin, wo müssen wir eigentlich noch was machen. Also bei der Birthday Challenge, da hatten wir ja auch einen Eisstand, denn man kann mit AI natürlich wunderbare Wortspiele machen. Und da gab es auch den AI-Kulturbaum, wo wir Fragen gestellt haben, was von deinem Job würdest du gerne an die KI abgeben? Oder wenn die KI ein Haustier wäre, welches wäre es? Hört sich jetzt ein bisschen putzig an, aber es gibt uns so ein bisschen das Gefühl dafür, ja, als was sehe ich denn die KI? Eher als Tier, was so ein bisschen negativ oder hinterhältig ist oder undurchschaubar oder eher loyal. Also bei mir ist es das eher der Hund, der sehr loyal ist und ehrlich und mir nichts Böses will. Und die Schlange, die vielleicht, das ist so für mich meine persönlichen Tiere. Und da waren wir sehr froh, dass wir da sehr, sehr positiv bewertete Tiere auch bekommen haben. Und das gibt eben auch Einblicke. Und da muss man auch hinhören. Und das muss man auch, die Hausaufgaben muss man auch mitmachen. Also auch immer wieder Umfragen zu machen. Wie fühlst du dich? Wo stehst du da? Auch mit dem Gesundheitsmanagement haben wir das zusammen gemacht. Zum Beispiel für die Einführung eines KI-Tools bei EntwicklerInnen. Wo auch gesagt wurde, oh, das Stresslevel ist ja gesunken. Das ist ja spannend. Das fand das Gesundheitsmanagement ganz toll, wir natürlich auch. Aber das einfach im Blick zu haben und zu sehen, wie werden die Tools genutzt und das macht es auch mit den Mitarbeitern.
Wir sind jetzt ja so, ich glaube, grob überschlagen, 2 Jahre hinter dem Launch von ChatGPT.
Ja.
Gute 2 Jahre. Ihr habt jetzt schon ein paar Wochen und Monate investiert in eure Initiativen. Könnt ihr schon irgendwie so ein erstes vorsichtiges Fazit ziehen, wo ihr steht? Wie zufrieden seid ihr mit dem Weg, den ihr schon gegangen seid? Wie viel seht ihr da noch vor euch?
Ja, also wir haben das bei Otto jetzt geschafft, dass wir 80% der Mitarbeitenden schulen konnten hinsichtlich GenAI. Und das macht uns schon sehr stolz, dass das so gut voranging. Und da ist aber trotzdem immer noch ein Weg, weil es hört ja nicht auf. Also ich war 2 Wochen im Urlaub und bin dann schon fast so, okay, was ist eigentlich alles passiert in den letzten 2 Wochen? Ich habe bestimmt ganz viel verpasst, weil sich die Tools ja ständig weiterentwickeln und verbessern. Das sagen wir ja auch immer, ah, ihr habt irgendwie eine Schulung gemacht und das hat noch nicht so gut funktioniert. Ja, dann probiert es in einem Monat nochmal aus. Deswegen sind wir da mit den Tool-Anbietern auch sehr eng im Austausch. Hey, wenn wieder was wenn ihr dann Feature habt, was wieder gut geht, sagt uns das, dann geben wir das halt wieder rein. Ne? Also es wird ständig, glaube ich, jetzt in Veränderung sein. Aber so ist es ja auch in den letzten Jahrzehnten mit neuen Technologien gewesen.
Ja.
Nur jetzt gefühlt halt alles ein bisschen schneller.
Also jetzt nochmal so ein bisschen aus der Use-Case-Sicht vielleicht auch gesprochen. Ich hatte das ja eben am Anfang schon gesagt, dass wir gestartet sind eben mit diesen kleineren Anwendungsfällen. Und davon haben wir tatsächlich auch einige schon live gesetzt, die auch gut funktionieren und die auch erfolgreich waren. Genauso gab es aber auch Sachen, die wir verprobt haben, wo wir dann entschieden haben, das ist es nicht, das lassen wir wieder. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, diese Geschichten auch zu haben, zu sagen, wir haben etwas ausprobiert und wir haben das als eine Investition gesehen und haben dann aber entschieden, das lohnt sich nicht, das machen wir nicht und haben das wieder beendet. Und wir sind jetzt an diesem Punkt eben das, was ich gesagt habe, stärker in diese größeren Cases reinzugehen, weil das sind am Ende natürlich die, die dann wirklich auch eine Schlagkraft haben, bei denen man sagen kann, okay, jetzt haben wir wirklich einen echten Effizienzgewinn auch mit dem, was wir machen. Und da gibt es einige Themen, an denen wir jetzt arbeiten. Ich glaube, eins der Themen, was viele Unternehmen natürlich beschäftigt, ist das ganze Thema Customer Service, aber bei uns auch das Partnermanagement. Wir sind ja zur Plattform geworden. Wir haben mittlerweile über 6.500 Partner bei uns an Bord. Auch die brauchen Support, genau wie unsere Kundinnen. Und auch dort setzen wir mittlerweile KI ein, um genau diesen Anfragen auch gerecht werden zu können. Und das sind Themen, die sind deutlich größer als vielleicht so ein kleiner E-Mail-Use-Case und das ohne das despektierlich zu meinen,
ja.
Die einfach auch langlaufende Projekte sind, die einfach deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen und dann wirklich auch am Ende des Tages erst zeigen, wie der Effizienzgewinn am Ende des Tages ist.
Ich finde, das ist ja auch so eine große Frage. Es gibt ja manche KI-Cases, die hätte man ja gar nicht umsetzen können vorher, ne? Weil man gesagt hat, da brauche ich jetzt irgendwie 150 Personen für. Denke mal an den Verbraucher-Case, ne? Weil es dann gesagt wurde, hier auf den diese A++-Label, die man immer auf Kühlschränken und so weiter hat, kennst du ja. Und da war dann die Ansage, ja, es muss überall sein. Ja, aber wer guckt sich denn jetzt die 10 Millionen Bilder an? So, und dann hat das Team das mal ausgerechnet und gesagt, okay, wenn das einer machen würde, der bräuchte irgendwie 3 Jahre oder 120 Leute. So, und KI hat es halt ganz schnell gemacht, weil das eine einfache Bildanalyse ist. Ja, ist drauf oder ist nicht drauf. Also ganz einfach. Und ich finde, für mich ist halt KI oder Gen AI ein Möglichmacher oder neue Dinge, die dann auf einmal funktionieren. Natürlich an anderer Stelle auch, ich kann unliebsame Aufgaben oder lang andauernde Aufgaben abgeben. Aber ich glaube, an ganz vielen Stellen ist es wirklich ein, jetzt ist was möglich, was vorher nicht ging.
Ja. Ihr habt einige Male schon über OGGPT gesprochen, euer interne KI-Lösung. Wieso habt ihr euch entschieden, so eine Lösung zu entwickeln und wie wichtig ist es eigentlich für euch, ein internes KI-System zu haben?
Ja, also ich glaube, das war für uns gleich am Anfang ein riesiger Game-Changer, ne? Also das Team war unheimlich schnell und da sind wir sehr dankbar drüber. Die haben das wirklich in kürzester Zeit auf die Beine gestellt, weil natürlich auch das Thema ist, die Leute benutzen es ja. Also es gibt ja unheimlich viele Studien zu den Secret Cyborgs, habe ich letztens gehört, nennt man das, wenn die Mitarbeitenden das eigentlich machen, obwohl sie es nicht dürfen. Und das wollten wir halt ganz schnell umgehen, weil wir natürlich sagen, wir wollen auf gar keinen Fall, dass irgendwelche Daten von uns, also im schlimmsten noch Kundendaten, irgendwo landen. Deswegen war das für uns oberste Priorität zu sagen, wir müssen erstmal ein Schutzsystem aufbauen und wir wollen natürlich aber die LLMs auch benutzen. Natürlich können wir die ja nicht selber antrainieren. Aber da dann halt zu sagen, so, ihr könnt es alle nutzen, bitte macht das hier in einem gesicherten Schutzraum und wir wollen ja, dass ihr es ausprobiert. Und deswegen waren wir da so schnell, beziehungsweise das Team war da unheimlich schnell dran und da sind wir auch sehr stolz drauf.
Okay, das heißt einerseits den Schutz des Intellectual Properties. Wie bewertest du auch die Bedeutung für die Mitarbeitenden, so ein Sicherheitsversprechen zu geben und zu sagen, hier, das könnt ihr benutzen, das sind eure Chats sicher?
Unheimlich. Also das ist ja auch in Studien wieder belegt worden, dass sie gesagt haben, sie würden es ja gerne benutzen, aber sie wissen nicht, sie haben Angst davor, was vielleicht falsche Daten einzugeben oder irgendwie doch Datenschutz irgendwie was zu verletzen. Und deswegen war das ganz wichtig, erstmal zu sagen, okay, probiert das aus, aber auch mit Schulung verbunden, auch nochmal mit dem, okay, bitte keine Kundendaten hier eingeben, auf gar keinen Fall. Aber es ist trotzdem geschützt, es geht nichts raus, aber trotzdem natürlich nochmal die Absicherung und da die Schulung auch einfach mitzugeben. Was könnt ihr damit jetzt eigentlich machen? Ja. Weil wir eher die Erfahrung haben, die Mitarbeitenden sind dann eher gehemmt, wenn sie nicht wissen, ob sie vielleicht was Falsches machen. Also man geht ja immer davon aus, alle probieren das und so, nee, man ist eher gehemmt. Und deswegen war das ganz wichtig an der Stelle. Und mittlerweile haben wir irgendwie, ich habe letztens gesehen, 300.000 Nachrichten im Monat, die mit OGGPT geschrieben werden, produziert werden.
Und das wird im gesamten Otto-Unternehmen
genutzt? Das wird in der Otto Group genutzt, Otto Group. Komplett. Und das Team hat ja noch ein bisschen mehr gemacht. Die haben ja auch dazu beigetragen, dass wir einmal einen Marktplatz haben für Prompts. Und du halt die Prompts liken kannst und sie dann direkt irgendwie auch bei dir im Dropdown siehst. Und es gibt auch die Custom GPTs, die stark genutzt werden. Wir haben auch ein gemeinsames zu dem Ambassadorenprogramm zum Beispiel, wo wir das noch weiter antrainieren können, wo ich dann mit Kollegen, Kolleginnen das auch teilen kann. Und dann einfach ein Systemprompt habe, der schon mal den man vorher definiert hat und dann viel schneller auch zu den Ergebnissen kommen kann. Ne? Oder unliebsame Aufgaben, die vielleicht nur alle halbe Jahr anfallen, wo ich gar nicht weiß, oh, wie war denn das jetzt nochmal? Dass man da die Custom GPTs auch nutzen kann. Und was die Otto Group, also das Knowledge Center da an der Stelle auch gemacht haben, die haben gesagt, wir sind gar nicht so abhängig, wir wollen uns gar nicht abhängig machen von gewissen LLMs, sondern wir haben die Freiheit, oder ich als Mitarbeitende, die Freiheit, mir selber das LLM auch auszusuchen. Mhm. Welches möchte ich denn jetzt nehmen? Welche Richtung soll es denn gehen? Das Bildtool, ne, das habt ihr im Hackathon ja entwickelt, dass wir da ein anderes einbinden. Also da sind wir ganz frei. Wir sind, machen uns nicht abhängig von einem speziellen Anbieter.
Super spannend. Und wie wird das Tool angenommen? Du hast eben schon gesagt, mehrere hunderttausend Prompts wurden da schon abgeschickt.
Genau, genau.
Wie wichtig ist es auch quasi für die Organisation, um mit diesem Tool zu wachsen? Also ihr habt dann ja Custom GPTs, die ihr gemeinsam nutzt. Mhm. Ihr könnt Prompts teilen. Ist das ein Stück weit auch der Grundstein, um organisatorisch KI zu implementieren und als Organisation zu wachsen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Du hast ja nochmal die andere Möglichkeit, anders zusammenzuarbeiten und Themen zu teilen. Und was ich schon mal vorhin so versucht habe anzudeuten, du fängst dann ja an und überlegst, wenn das jetzt für mich hier funktioniert, dann lass uns das doch im Bereich auch vereinfachen. Also in der Teamzusammenarbeit oder in der Vorbereitung für bestimmte Themen an der Stelle. Wir haben jetzt auch zum Beispiel OGGPT bei uns in Outlook mit eingebunden, dass du es da auch direkt dann mit nutzen kannst. Also auch so zusätzliche Plugins, die dann immer ständig weiterentwickelt werden, die halt einfach die Arbeitserleichterung dann vereinfachen. Und wir haben aktuell, sind es von den, ich weiß nicht, über die Otto-Gruppe, da kenne ich die Zahlen tatsächlich gerade nicht. Ich bin ja auf Otto fokussiert. Mhm. Und da haben wir ungefähr 90% der Otto-Mitarbeitenden, die aktiv sind auf OGGPT.
90%? Mhm. Wahnsinn. Ja. Das ist ja fast die gesamte Organisation. Ja. Das ist ja wirklich beeindruckend. Ja.
Ja, es ist extrem wichtig, weil es ist genau dieses Tool, was sozusagen den leichten Einstieg ermöglicht. Also dadurch, dass es da ist und so einfach nutzbar ist, also wenn man jetzt nur erstmal rein die Chat-Funktion sich anguckt, es gab eben Schulungen, die Mitarbeitenden rangeführt haben. Dadurch ist es einfach ein guter Weg, um so ein erstes Gefühl dafür zu bekommen, wie funktioniert das denn eigentlich zu prompten, was kann ich denn damit machen? Und dann eben in den Advanced-Schulungen sich eben auch mal anzugucken, was kann ich machen, wenn ich so ein eigenes Custom-GPT beispielsweise aufbaue und das dann auch mal teile.
Ja. Wir haben ja viel jetzt darüber gesprochen, dass KI einfach tolle Potenziale hat. Du hast die Analogie des treuen Hundes eben genannt, die, glaube ich, auch zutreffend ist. Dennoch kann so ein Sprachmodell ja unglaublich vieles und auch potenziell schädliche Dinge machen. Es gibt ja auch sozusagen viele andere Themen und Aspekte, die wir irgendwie berücksichtigen müssen, wie diese Daten gesammelt wurden, wie die Modelle trainiert wurden, auch was sozusagen die Energieintensität der Modelle anbelangt. Aber vielleicht, um einen Aspekt mal rauszupacken, der mich auch interessiert, ist, wenn ihr jetzt KI einsetzt, auch um mit euren Kunden zu interagieren, wie wichtig für euch ist das eigentlich, dass am Ende der Kunde genau die Information bekommt, die er erhalten soll? Und wie stellt ihr sicher, dass ihr da auch vertrauensvoll mit KI umgeht?
Sehr wichtig. Ja. Also ganz klare Aussage für uns ist immer wichtig, unsere Kundinnen in den Mittelpunkt zu setzen. Das ist ein Hauptthema. Ja. Und ich finde das immer so interessant, als ich bei Otto angefangen habe, da gab es ein Programm, das nannte sich Love Your Customer. Und das ist wirklich jeder Mitarbeitende hat dieses Programm durchlaufen. Und ich finde, das zeigt genau, unser Fokus liegt auf unseren Kunden und alle Aktivitäten, die wir machen, sind am Ende des Tages darauf ausgerichtet. Und deswegen ist es auch bei so Themen wie Customer Support beispielsweise extrem wichtig. Ich glaube, dass wir als Otto den Ruf haben und dem auch gerecht werden, sehr, sehr kundennah zu sein. Und ich glaube, das ist wichtig und das wollen wir auch beibehalten. Es gibt natürlich Fälle, wo man sich die KI zunutze machen kann und wo wir auch mit der Zeit gehen und natürlich die Potenziale, wie du es eben ja auch genannt hattest, zum Einsatz bringen, damit wir an bestimmten Stellen effizienter, schneller, besser, vielleicht auch einfach im Service werden. Am Ende des Tages ist aber alles darauf ausgerichtet, dass wir unsere Kunden gut begleiten und dass wir unserem Ruf, den wir haben, auch weiterhin gerecht werden. Was sowieso wichtig ist bei allen Entwicklungen, die wir machen, wir haben ganz viele Gremien, die tatsächlich im Einsatz sind. Das eine ist, dass wir unseren Code of Ethics haben, wo drin verankert steht, was für uns wichtige Vorgaben sind. Dann natürlich auch der EU AI Act, der natürlich auch viele Vorgaben mit sich gebracht hat. Auch den haben wir bei uns integriert. Wir haben Governance-Prozesse aufgesetzt, die genau diese Richtlinien auch unterstützen. Dann, worüber wir natürlich schon viel gesprochen haben, auch das ganze Thema Schulungen, Mitarbeitende mitzunehmen, Awareness dafür zu schaffen, welche Risiken denn vielleicht auch da sind. Und dann natürlich das ganze Thema auch in der Entwicklung darauf zu achten, dass wir diverse Teams haben, dass wir eben gucken, was sind denn die potenziellen Risiken, auch gerade in den Daten, die aufkommen können, Unconscious Bias und so weiter, auch diese Themen zu adressieren. Das ist extrem wichtig für uns.
Und es gibt ja auch einige KI-Produkte, die wir bei uns haben, die natürlich auch helfen, nachhaltig zu wirtschaften und das auch mit, also nicht wirtschaften, sondern eben auch die Produkte nachhaltig in den Markt zu bringen. Allein die Logistik, Abstimmung über KI, das ist einfach die Absatzprognosen, dass du genau weißt, welche Mengen brauchst du eigentlich, dass keine Überproduktion stattfindet. Also ich finde, an ganz vielen Stellen kann ja KI auch ganz positiv sein. Ich finde auch immer wunderbar, du hattest das vorhin gesagt, wir sind ja eine Plattform und wir haben 6.500 hat Partner. Und ja, wenn die ihre Produkte live stellen, die kannst du nicht immer alle einzeln erstmal prüfen. Das würde unendlich lang dauern. Das ist unattraktiv. Und dann hast du dann vielleicht auch mal einen Partner, der vielleicht Fotos hochlädt oder Produkte live stellt, die wir gar nicht sehen wollen bei Otto. Also ich gehe jetzt mal davon aus, ihr wisst, dass ich von rassistischen Inhalten und so, das ist, glaube ich, klar. Aber wir wollen zum Beispiel auch keine Kinder in Bademoden sehen. So. Und wie willst du das alles einzeln händisch prüfen? Und da hilft halt auch die KI. Also es gibt ganz viele Produkte, die da an der Stelle mit unterstützen, um natürlich dann auch ethisch korrekt oder nachhaltig korrekt auch zu agieren.
Ja, ja, absolut. Und ich finde auch toll, dass du das nochmal hervorhebst, dass KI letztendlich auch uns helfen kann, eben genau auch solche gesellschaftlichen Herausforderungen eben vielleicht besser in den Griff zu bekommen, uns auch helfen kann, nachhaltiger zu werden und auch ressourcenschonender letztendlich zu agieren. Genau. Dass man eben beide Seiten, glaube ich, auch dann immer betrachten muss. Lass uns vielleicht noch bisschen mehr in die Zukunft blicken und auch darüber sprechen, wie künstliche Intelligenz vielleicht auch euer Geschäftsmodell sozusagen verändert potenziell. Also ich denke da gerade daran, wie sich vielleicht auch das Shopping-Erlebnis der Zukunft entwickeln könnte. Wir sehen ja, dass sehr, sehr viel sozusagen Internet-Traffic einfach mittlerweile in Chat-Plattformen fließt und viele Userinnen und User das anscheinend sehr nützlich finden. Wahrscheinlich wir drei ja auch. und es ja durchaus auch sein kann, dass irgendwie Shopping auch vermehrt in solchen Formen neuen Interfaces stattfindet. Wie blickt ihr darauf? Ist es für euch ein Thema, da auch so in die Zukunft zu schauen, zu gucken, wie verändert sich vielleicht die Shopping-Welt in der Zukunft auch?
Ja, absolut. Also ich glaube, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, ist sowieso klar. Im Rahmen unserer strategischen Planung machen wir uns natürlich darüber Gedanken. Und das, ich glaube, da steht man vor einer größeren Herausforderung gerade jetzt, weil das einfach so schnelllebig ist. Und wenn wir überlegen, wo wir vor 2 Jahren gestartet sind, du hattest es gerade gesagt, und wo wir jetzt stehen, das ist ja einfach unfassbar, was in diesen 2 Jahren schon sich entwickelt hat und verändert hat. Und ich glaube, wenn wir jetzt eine Planung machen, was ist in 5 Jahren, dann ist auch die Frage, wie realistisch ist das eigentlich, was wir uns vorstellen, was in 5 Jahren da ist. So, das muss man, glaube ich, immer so ein bisschen auch im Hinterkopf ehrlicherweise behalten. Nichtsdestotrotz machen wir uns natürlich Gedanken darüber, was in der Zukunft kommt. Und du hattest das gerade gesagt, diese Veränderung im Einkaufserlebnis. Und das ist so eine Frage, mit der man sich aus meiner Sicht schon auseinandersetzen muss. Und gerade so dieses Thema, wofür stehen wir als Otto, als Unternehmen? Was ist uns wichtig und wie soll das Einkaufserlebnis für unsere Kundinnen sein? Und da ist eben genau dieses Thema Nahbarkeit, Persönlichkeit, also wirklich einzugehen auf unsere Kundinnen und Bedürfnisse, ja ein ganz, ganz primärer Fakt und auch die Marke, sage ich mal, die dahinter steht. Gleichzeitig geht die Tendenz natürlich dahin, in den Bereich Agenten, Agentic AI, also wirklich Systeme zu haben, die das Einkaufen für unsere Kunden übernehmen. So, und dann stehst du vor dieser Herausforderung, optimierst du deine Webseite jetzt dafür, dass sie ganz, ganz toll auf die persönlichen Bedürfnisse der Kundinnen ausgerichtet ist und die sich da gut zurechtfinden, die Suche genauso aufgebaut ist, wie sie sich das vielleicht vorstellen, oder optimierst du die Webseite eher für ein Agentensystem, was deutlich andere Anforderungen vielleicht hat. Da geht es um Auffindbarkeit. Wie gut kann das System halt bestimmte Produkte finden? Was muss dafür geschaffen sein? Und das sind zwei, ich würde nicht sagen konträre Ansätze, aber doch Sachen, die schon sehr unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen. Und darüber muss man sich Gedanken machen. Ich möchte jetzt nicht zu viel darüber erzählen, was wir uns für Gedanken dazu machen.
Da musst du uns noch mal einladen.
Genau, aber natürlich ist das ein Thema, was uns beschäftigt, definitiv,
Also ich glaube, man kann festhalten, es sind Szenarien mit großer Unsicherheit versehen, ne? Weil irgendwie ist es gerade total schwer vorherzusagen, was vielleicht auch schon in den nächsten halben Jahr wieder möglich ist mit der Technologie. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz sehr wichtig, sich eben diese Fragen immer zu stellen und auch irgendwie handlungsfähig zu bleiben. Dann würde ich gerne zum letzten Punkt kommen heute, nämlich unserem Abschluss bei Off the Record, einer 10-Fragen- Speedrunde. Ich würde euch 10 Fragen stellen und bitte um kurze Antworten. Wir haben es natürlich jetzt noch nie mit 2 Gästen gemacht.
Ja.
Das heißt, das ist heute eine neue Herausforderung, aber das ist ja auch gut so. Und ich würde vielleicht vorschlagen, ich stelle euch die Fragen und ihr dürft beide darauf antworten und vielleicht versuchen wir, dass ihr euch ein bisschen abwechselt, wer zuerst was sagt. Aber wir schauen mal, wie es läuft.
Okay.
Wollen wir starten?
Ja, los, mach. Fang an.
Was ist euer Lieblings-KI-Tool?
Oh, ChatGPT. Muss ich ja jetzt sagen.
Microsoft Copilot.
Okay. Was war euer letzter Prompt?
Für LinkedIn-Post.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe den heute Morgen nochmal optimiert. Ja.
Wovor habt ihr Angst beim Thema KI?
Was das mit dem persönlichen Miteinander machen kann. Also was für Effekte das auf uns als Menschheit, auf das ganze Miteinander hat. Das ist auf jeden Fall ein Thema, was mich beschäftigt.
Mhm. Dass KI ein Verstärker für Ungerechtigkeiten werden kann. Mhm.
Was ist eure größte KI-Hoffnung?
Das ist ganz viele Aufgaben übernimmt, auf die man keine Lust hat und dass es ein sehr unterstützender Faktor ist.
Ist jetzt nochmal so ein bisschen von unserem Themengebiet weg, aber ich erhoffe mir von KI ganz viel in der Medizintechnik, auch ganz viel Positives.
Gibt es was KI heute noch überhaupt nicht kann, eurer Meinung nach?
Überhaupt nicht wäre jetzt übertrieben wahrscheinlich, ne?
Oder nicht gut?
Ach, da müssen wir länger überlegen.
Also das Hauptthema, was ja immer wieder diskutiert ist, ist dieses ganze Empathie-Thema. Ne? Ist eine KI wirklich empathisch? Und ich bin da so, also ich würde sagen, dieses überhaupt nicht, würde ich nicht 100%ig unterstreichen können, weil ich glaube, dass eine KI mittlerweile tatsächlich selbst das gelernt hat, auch empathisch sein zu können. Aber wahrscheinlich ist es doch immer noch was anderes. Und deswegen dieses menschliche Miteinander sehr wichtig.
Ja, was kann KI nicht? Medizine putzen.
Noch nicht.
Aber sonst glaube ich, ist wirklich schon viel möglich. Und ich glaube auch, dass ich einfach selber gar nicht begreifen kann, was alles schon möglich ist.
Ja.
Das ist schon so, das ist eher so mein Punkt.
Ja, stimme ich dir zu. Apropos off the record, habt ihr schon mal KI-Musik gemacht?
Ja. 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 Wir haben noch beim letzten Workshop haben wir auch zu unserem Ambassadoren-Programm ein eigenes Lied kreieren lassen.
Sehr gut. Das ist das KI-Buzzword von 2025.
Agentic.
Ja, Agenten, hätte ich jetzt auch gedacht. Mhm.
Das größte Highlight in der KI-Branche? Otto.
Das größte Highlight, also es sind ja ständig Highlights. Also das, ich finde halt, dass du hast ja vielleicht das Ganze an sich, dass du eigentlich jeden Tag was Neues entdecken kannst. Also ich finde dieses Übergeordnete zu sagen, das ist eigentlich mein Highlight, dass ständig irgendwie was Neues kommt und das begeistert mich so.
Ja.
Würde ich einfach nur unterschreiben, ja.
Lassen wir so stehen, oder? Okay, der größte Flop der KI-Branche. Eurer Meinung nach? Irgendwas, was gar nicht euch überzeugt hat?
Also die Großen haben sich ja zusammengetan und da so zusammen was unterschrieben, dass sie alle ein bisschen warten wollen. Ich glaube, da hält sich gerade gar keiner dran.
Das Memorandum.
Ja, genau. Ja, richtig, also das stimmt. Genau, das wurde alles ganz feierlich abgeschlossen, aber trotzdem machen sie irgendwie alle weiter. Ist so mein Gefühl irgendwie.
Ja. Okay, letzter Punkt. Vervollständigt bitte diesen Satz. KI in Deutschland wird.
Wird noch ein bisschen zu ängstlich betrachtet.
Ja, wird noch sehr stark mit den Risiken in Verbindung gebracht. Und ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum wir ja auch sehr, sehr weit vorne sind, was die Regulatorik angeht, was ich nicht negativ bewerten möchte. Ich glaube, das ist sehr positiv, dass wir da einiges reinbringen. Aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass sehr stark auf die Risiken fokussiert wird. Und dieses, was wir ja im kleinen Kreis bei uns im Unternehmen versuchen, diese Motivation und diesen Enthusiasmus dafür zu kreieren, so ein bisschen eindämmt.
Absolut. Ja. Ich glaube, das hat man heute gemerkt, dass ihr für das Thema brennt, dass ihr auch den Mut und die Neugier vermittelt. Und vielleicht nehmen wir diesen Appell nochmal mit und schließen hier. Und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr beide da wart.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich schon auf das Ergebnis dann.
Ja, war richtig toll. Also. Ja. Super schönes Gespräch.